hat.
Die haben mir angerufen, ja, mhm, genau. Und während dem Lauf habe ich dann das Interview gegeben.
Ja, witzig.
Total authentisch, ja. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und heute haben wir wieder einen Gast auf dem Oberbänkle. Ich begrüße neben David, dem wunderbaren David, heute in unserer Mitte Markus Korb. Hallo Markus.
Hallihallo.
Hi.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut, heute wird es sportlich.
Heute wird es sportlich, genau. Der Markus, hast du schon mal überhaupt was backen?
Ja.
Ja?
Ja, klar.
Okay, dann reden wir erstmal über das Backen.
Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, da war ich einfach kleiner und das war halt die Weihnachtsplätze.
Ausstecherle.
Ausstecherle. Der bist Klassiker.
Bist du hobbymäßig Backerkocher? Ist das sowas, wo du...
Nein.
Nee, gar nicht. Mm-mm. Du bist von der verzehrenden Abteilung.
Ja. Genießer. Genau.
Das passt, da schließt sich der Kreis wieder zu unserem Genuss-Podcast. Der Markus ist tatsächlich nämlich kein Bäcker, kein Koch, gar nichts in die Richtung, sondern der Markus ist ein verrückter Vogel, der in der letzten Woche von sich Rede gemacht hat, bei uns in der Region, auch über unsere Insta-Stories, aber das wird er uns gleich selber erzählen. Genau, Markus, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was kannst du, was machst du und genau.
Also, mein Name ist Markus Korb, bin 48 Jahre alt mittlerweile, habe 3 Kinder, bin verheiratet, wohne in Mittelbach an der Bilz, bin selbstständig, Fahrzeugaufbereiter und Glasreiniger sozusagen, also im Gebäudemanagement tätig sozusagen und ich laufe viel.
Das ist unser Thema heute.
Um den Einstieg, ich muss es einfach jedem unsere Gäste fragen, auf dem Ofenbänkle mitheißen, unsere Interviewfolge. Kannst du irgendwas mit dem Ofenbänkle verbinden?
Also ich bin früher sehr gern auf dem Ofenbänkle gekocht. Und zwar, ich bin auf dem Dorf groß geworden in Frankenberg. Und wenn man dann halt bei der Bauer war, da gab es immer Ofenbänkle. Und im Winter war das einfach der wärmste Platz.
Ja, sehr gut.
War immer durchgefroren und man war immer willkommen. Immer was zum Essen gäbe.
Geil. Das ist cool, weil wir jetzt auch in unserem Haus haben wir jetzt auch so einen Kachelofen, da haben wir jetzt auch Ofenbänkle. Also ja, das wäre jetzt eine neue Anekdote zum Thema Ofenbänkle. Aber
ja, weil du das gerade mit Winter sagst, ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir früher als Kinder reinkommen sind, haben wir immer unsere Handschuhe und unsere Mütze am Ofen trocknet quasi. Das war
aber am Backofen.
Ja, genau, ja. Der war dann voll hängt mit lauter Mütze, der sah aus wie ein Christbaum. Das war echt sehr witzig immer, ja.
Sehr cool. Ja, Markus, du hast das Stichwort schon geliefert, du läufst viel, darum soll es heute auch gehen. Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, was du da in die letzte Woche so gemacht hast, wird uns noch interessieren, wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast, so im weitesten Sinne. Wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss und wie ist das für dich heute? Du hast gerade schon gesagt, du bist Genussmensch.
Also ich habe schon immer gern gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem wenn man dann im Urlaub ist, im Süden, viel Fisch zum Beispiel, also ist gerade meins, Meeresfrüchte. Komischerweise, wenn ich hier daheim bin, esse ich es nicht.
Ach ja, krass.
Also da muss dann einfach auch die Seeluft irgendwie da sein, sage ich jetzt mal. Mir schmeckt aber der Wein aus Italien in Deutschland nicht. Also ich habe auch schon mal wirklich den Kofferraum voll gemacht mit dem Wein, aber es hat mir nicht geschmeckt. Und habe ihn halt verschenkt. Oh genau, ihr wollt eigentlich nur Wein mitbringen für euch. Hol ihn nach.
Alles gut.
Okay, da klingst du durch, du bist einfach so ein Typ, wenn du was nicht, der Wein schmeckt mir doch im netten Verschenken halt.
Genau.
Du bist einfach so gerade raus.
Wegschmeißen tun wir nicht. Wir sind ja Schwaben.
Ja, das ist richtig, ja. Also wegschmeißen wird nichts.
Wir haben es gerade im Vorfeld schon ein bisschen gehabt, du bist unheimlich sportlich, aber du lebst keinesfalls wie ein Asket, hast du uns gerade schon erzählt.
Genau.
Du genießt auch mal eine Tröpfle.
Genau. Muss nicht unbedingt Wein sein, ich trinke auch mal gerne Bacardi Cola. Und wenn ich mal hier Zeit habe und ins Ollis gehe mit ein paar Kumpels, dann gibt es auch hier immer Fly Me to the Moon. Kennt ihr den?
Nee.
Da stehen auf der Karte Rum, Komma Rum, Komma Rum, Komma Rum und noch ein paar andere Sachen.
Okay.
Mega.
Also okay, ich gehe öfters mal ins Ollis.
Lass uns doch mal einfach ins Ollis gehen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt doch echt super. Ja,
ja, und der Olli müssen wir überhaupt auch mal einladen.
Lass uns mal steil gehen, ja. Der Olli ist. Der Olli sollte man auch mal einladen, ja, das stimmt. Ja,
ja, das wäre echt ein Thema.
Ja, warum eigentlich nicht? Klar, logisch, genau. Muss man einladen. Ja.
Schauen, Genussmensch.
Ja, voll. Ja. Ah, voll. Gut. Ja.
Ja, krass. Okay, also. Übrigens für die Hörerinnen und Hörer, die der Markus nicht sehen, man sieht nicht, dass er viel isst oder ja, gern isst.
Aber lass uns mal nicht drüber stolpern. Können wir kurz noch einen Termin vereinbaren für das Olli? Das machen wir nachher.
Das können wir nicht öffentlich machen, weil sonst werden wir gecrashed wahrscheinlich.
Also, das cool. Das wäre mega gut. Wir machen das offiziell. Auf jeden
Fall. Ja, aber das machen wir. Ja. Lass uns nachher einen Termin ausmachen. Ich finde das gut. Ja.
So, Markus, du bist heute da, weil du ein krasser Läufer bist. Erzähl uns mal vielleicht ganz kurz, was meinst du?
Wenn du das sagst?
Ja, das sage ich. Ich glaube, das sage nicht nur ich. Du hast ja richtig viel jetzt da gemacht in der letzten Woche. Erzähl uns aber einfach mal ganz kurz noch so, wie bist du zum Laufen gekommen? Wie du hast erzählt, früher warst du ein bisschen ein Pumper, jetzt bist du Läufer. Wie war das?
Ja, genau. Ich habe 2012 habe ich den psychologischen Berater gemacht in Ulm. Das war wie ein Fernstudium, aber auch mit fester Zeit, wo man dann Schule hatte, so Blöcke. Und dann habe ich nebenher gearbeitet und viel gepumpt. Da bin ich in so eine Gruppe reingerutscht, haben wir dann bis zu 7 Tage die Woche dann gepumpt. Und das Problem ist halt, wenn du dann daherkommst wie so ein Roboter, dann bist du einfach nicht mehr beweglich. Und sonntags hatte dann mein Patenkind Taufe und ich habe mir dann morgens die Schuhe binden wollen daheim und dann ist ihm das Hemd aufgerissen. Und es war für mich
bei mir auch schon passiert, aber nicht wegen dem Pumpen.
Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter, und habe das dann meinem Kumpel den montags erzählt in Ulm. Und der hat gesagt, du, pass auf, wir trainieren gerade aktuell auf der Einstein-Marathon, Halbmarathon. Und wir haben jetzt noch 7 Wochen Zeit und du gehst jetzt mit uns mit. 2x die Woche wird trainiert. Oh ja, und dann, wie gesagt, montags hat er mir das erzählt. Und mittwochs war dann die erste Trainingseinheit. 3,6 Kilometer weit bin ich gekommen. Und die anderen sind weitergelaufen. Ich bin dann heimgehinkt. Ja, also ging gar nichts mehr. Also mit alles wehtan. Und ich habe gedacht, das wird nicht funktionieren. Und ich konnte mich dann jedes Mal um 1,2 Kilometer steigern. Und bin dann der Halbmarathon gelaufen, nach 7 Wochen Training in 1,49. Und habe gewusst, das ist mein Sport. Mhm.
Also krass, das heißt vorher Pumpe, jeden Tag Gewichte stemmen, auch dann irgendwie mit Nahrungsergänzungen und solche Geschichte, was da alles so dazugehört, oder?
Ja, genau.
Mhm. Also so richtig.
Ja.
Krass. Okay, und das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Heute bist du richtig drahtig.
Drahtig. Ja, das war ja aber damals auch drahtig.
Ja, okay.
Okay.
Also aber einfach unbeweglich, ja, durch die ganze.
Ich hab schon ab. Bäckleket, also meine Tochter hat immer gesagt, die sah aus wie Michelin-Männle, also den alten Bilder, ja, ich hätte ein Bild mitbringen sollen von früher.
Ja, das hätte mich jetzt echt interessiert, ob du so aussahst wie Arnold Schwarzenegger in seiner letzten Zeit.
Nein, so nicht.
Okay, jetzt müssen wir uns das aber nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Du hast innerhalb von 7 Wochen, obwohl du vorher nicht gelaufen bist, einen Halbmarathon absolviert in 1:49. Mhm. Ich habe ein halbes Jahr auf einen Halbmarathon trainiert und habe über 2 Stunden gebraucht.
Also, genau, das war das Problem.
Was war das Problem?
Das war das Problem, du hast zu lange dafür gebraucht. Du hast zwar Ziel vor Auge gehabt, aber du hast es nicht eingegrenzt. Du hast vielleicht einen Vorteil gehabt, wenn du vorher schon ein bisschen gelaufen bist.
Nee, ich habe
nur gar nichts gemacht vorher.
Nee, weißt du, wie ich angefangen habe? Eine Minute laufe, eine Minute gehe im Wechsel.
Ja, ist eigentlich der Idealfall, genau. Und dann ist es eigentlich auch gesund. Ja. Weil viele wären dann ja zu schnell.
Ja, weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ist das gesund, innerhalb von 7 Wochen, also das dann zu absolvieren?
Also für mich war es nicht unbedingt so ganz gesund, weil ich habe dann 2 Tage hinterher dann einfach nicht die Treppen runterlaufen können. Ich bin auf dem Arsch runtergerutscht, die 2 Stockwerke, wo ich gewohnt habe, in der WG. Ja, die haben sich alle totgelacht, jeden Morgen. Und muss man es heute anhören, wenn ich die Leute aus Ulmer wieder treffe. Aber ich habe tatsächlich Probleme gehabt, Achillessehne und so weiter. Ja, kann man vermeiden, indem man dann halt wirklich dann einen Plan macht oder vielleicht einen Personal Coach. Ja. Manchmal wirklich am besten. Und du machst ja den Fehler am Anfang, wenn du loslegst, du hast nur ein paar Schuhe. Das ist der größte Fehler eigentlich. Man braucht mindestens 2 oder 3 Paar Schuhe, wenn man loslegt.
Okay, erzähl uns mehr drüber, weil ich habe auch nur eins.
Ja.
Ja, weil du warst einfach zu einseitig. Du passt dich dem Schuh an, der Schuh passt sich dir an im Endeffekt. Und sobald du öfters läufst, wie 3-mal die Woche, dann kann das sich auch nicht mehr regenerieren, weil der muss sich auch wieder regenerieren. Außer du bist ein ganz extrem leichter Läufer, sag ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und du läufst schon nur 4 Kilometer, dann.
Okay, aber wenn man am Anfang läuft, man ja nicht so viel, dann empfiehlst du trotzdem sofort mehrere Paar Schuhe?
Ja, natürlich.
Mhm. Okay, also auch schon wieder was gelernt. Okay, und wie ging es dann weiter? Also du hast dann nach 7 Wochen und dann hast du auch nicht mehr gepumpt, sondern hast dich dann aufs Laufen eingelassen?
Nee, also pumpt habe ich weiterhin, aber anders. Also mehr auf Ausdauer, nicht mehr so extrem auf Kraft. Und dann hat dieser Wandel, ging dann recht schnell vonstatten, dass ich dann einfach runtergekommen bin von diesem Übergewicht in Anführungsstrichen. Ich habe damals fast 78 Kilo gehabt bei 1,70 Körpergröße oder 1,69. Und ich habe mich dann immer wohler gefühlt. Ja, und je mehr, und ich muss dazu sagen, ich habe ja Asthma und muss jeden Morgen und jeden Abend Cortison zu mir nehmen.
Krass, okay.
Also alle 12 Stunden. Und habe dann gemerkt, je mehr ich laufe, desto weniger Medikamente brauche ich noch nebenher. Also ich bin auch ein starker Allergiker, das heißt im Frühjahr, wenn es dann losgeht mit der Pollenzeit, dann muss ich halt jedes Mal hier Antihistaminika nehmen. Und zum Teil dieses Jahr habe ich gar nichts gebraucht, als Beispiel. Ja. Mhm. Gut, aber ich bin auch dieses Jahr so viel gelaufen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja.
Okay. Also das heißt, das Laufen hat direkte Auswirkungen auch auf Allergien und so weiter.
Ja, weil du bist halt jeden Tag zum Teil draußen. Mhm. bist immer, sag ich jetzt mal, der Natur ausgesetzt, ja. Und wenn du dann viel durch den Wald läufst und an der Wiese und Felder entlang dementsprechend, dann kriegst du es ja voll mit, ja. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg.
Okay, und wie ging es dann weiter letztendlich bei dir?
Ja gut, bei mir ist es natürlich so, ich will natürlich immer irgendwo noch mal einen draufsetzen, ja. Das heißt, man läuft Halbmarathon.
Wenn man halt im Halbmarathon nach 7 Wochen schon einsteigt, dann
wird es halt schwierig.
Ja.
Schwer, gell?
Ja, wobei, wie gesagt, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, mach's ordentlich, lauf erst mal einen 5-Kilometer-Wettkampf, vielleicht macht dir ja Spaß, und wenn nicht, dann lässt, dann läufst halt für dich. Aber dann machst du halt dann mal einen 10er und dann vielleicht mal dann tatsächlich Halbmarathon. Und wenn du Halbmarathon dann absolviert hast, dann trainierst du mal auf einen Marathon. Und so war es bei mir auch. Nächstes Ziel war dann der Marathon im Oktober 2013. Und dann haben wir überlegt, Mensch, wenn man Marathon laufen kann, dann kann man auch mal einen Ultra laufen, also ca. 50 Kilometer. Und das habe ich dann gemacht im Januar 2015. Und als ich mit dem fertig war, direkt im Anschluss, habe ich dann zu meinem Kumpel gesagt, Mensch, wenn man 50 Kilometer laufen kann, dann kann man auch die 100 Kilometer in Biel laufen. Weil jeder Läufer muss ja mal nach Biel. Das ist ja dieses Event, dieser 100 Kilometer Lauf schlechthin.
Das ist der Mammutlauf, oder? Oder wie heißt
Nee, das ist tatsächlich ein 100-Kilometer-Lauf.
Ach krass, okay.
Der startet abends um 10 in Biel und irgendwann morgens kommt schon ins Ziel.
Ja, aber das kannst du ja nicht joggen am Stück,
doch.
Oder? Echt?
Ja, ich bin die Berge hochgegangen, einfach weil ich es nicht einschätzen konnte.
Ja.
Also man muss dazu sagen, der 50-Kilometer-Lauf in Rottgau war Ende Januar 2015 und im Juni, Ende Juni 2015 bin ich dann die 100 Kilometer gelaufen. Und es hat funktioniert.
Krass.
Und danach bist du nicht auf dem Arsch deine Treppen untergerutscht?
Nee, das nicht, aber man merkt dann schon, also wir sind dann direkt im Anschluss heimgefahren mit dem Auto und ich habe dann gemerkt, wir haben immer durchgewechselt. Ich konnte also nicht länger wie 5 Minuten mit dem rechten Fuß Gas geben und bremsen. Ich muss dann immer wieder mit dem linken Fuß einmal Gas geben. Ja.
Da gab es dann keine Tempomat oder wie? Oder hat's gar nicht?
Das war mein Kumpel, aber ich glaube, der hat keinen gehabt.
Wow, okay, krass.
Also richtig krasse Sache am Start. So, bevor wir weitermachen bei dem Thema, machen wir so eine kurze Schnellfragerunde. So, damit du ein bisschen herausgefordert wirst und nicht nur das erzählen darfst, was du eh schon weißt. Der David fängt an und musst dich ganz schnell entscheiden.
Ja. Marathon oder 10-Kilometer-Lauf?
Marathon.
Brezel oder Kuchen?
Brezel.
Morgens kalt duschen oder in eine rote Zwiebel beißen?
Mit rote.
Rohe.
Kalt duschen.
Fensterputzer oder Podcast aufnehmen?
Podcast aufnehmen. Viel weniger anstrengend.
Ja, auch nicht immer. Mit David kannst du einfach ganz schön anstrengend werden. Nee, okay. Spaß beiseite. Okay, also du hast richtig krasse Sachen gemacht. So. Und also wie sieht dein Alltag aus? Klar, wenn du solche ultra krasse Läufe machst, dann bereitest du dich ja auch entsprechend vor. Aber wenn du jetzt nicht, du hast ja wahrscheinlich nicht immer irgendwie so einen Lauf jetzt vor Augen. Wie läufst du so im Alltag?
Also ich muss dazu sagen, ich laufe jetzt aktuell gar nicht. Ich laufe jetzt am Sonntag meinen ersten Lauf wieder, okay. Weil ich hatte überhaupt keine Lust mehr zu laufen.
Okay, das liegt jetzt daran, dass du was Krasses hinter dir hast, aber sonst so, wenn du jetzt irgendwie nichts Krasses gemacht hast, auch nichts Krasses vorhast, wie läufst du dann so? Läufst du dann jeden Tag 20 Kilometer oder?
Ich habe jeden Montag frei zum Beispiel. Bei mir fängt es an am Dienstag, da mache ich dann immer so einen mittellangen Lauf zwischen 13 und 15 Kilometer. Je nachdem, wie ich gerade in der Vorbereitung bin. Aber wie gesagt, wenn ich gar keine Vorbereitung habe, dann habe ich immer so ein Grundpensum. Das heißt, dienstags zwischen 13 und 15 Kilometer circa. Mittwochs mache ich meistens was Schnelleres. Dann habe ich donnerstags frei und laufe dann freitags erst wieder und mache dann auch wieder so einen mittellangen Lauf, so bis maximal 20 Kilometer. Und samstags ist schon auch wieder lauffrei und sonntags dann der lange Lauf, so zwischen roundabout 18 und 25 Kilometer.
Und das ziehst du konsequent durch?
Konsequent.
Mhm. Das heißt, du bist eigentlich ja immer in der Lage, jederzeit einen Halbmarathon zu laufen oder einen Marathon.
Ja.
Okay, das heißt aber, du hast jetzt seit dem krassen Lauf, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, hast du bis jetzt dann quasi so ein bisschen eine Pause gemacht und startest jetzt am Sonntag wieder durch quasi.
Genau.
Okay, cool.
Warum läufst du? Nur aus gesundheitlichen Gründen, weil es dir Spaß macht? Was macht es mit dir?
Also Lauf ist was ganz Wunderbares, sag ich jetzt mal, weil man kann es wirklich immer machen. Daheim, im Urlaub, wenn schlecht Wetter ist, das mit dem Fahrradfahren ist immer so eine Sache. Da musst du natürlich noch mehr anziehen im Winter, ja, du musst das Fahrrad hinterher putzen, pflegen und so weiter. Das machst du beim Laufen nicht. Du ziehst deine Schuhe aus, deine Klamotten aus und dann gehst du duschen und fertig, ja, erledigt. Und das ist halt der Vorteil, ja. Mhm. Und was mich halt fasziniert, wir haben hier bei uns so eine schöne Gegend. Und du kannst ja wirklich überall laufen. Es ist nie eben, das ist immer abwechslungsreich.
Ist doch schlecht.
Nein, überhaupt nicht. Und ich habe einen Vorteil dadurch, dass ich ja viele Fahrzeuge mache, sage ich immer zu meinen Kunden, bringe das Auto, ich bringe es euch zurück und laufe dann heim. Also jetzt auch in Hagen zum Beispiel beim Schuhmacher, da bringe ich die Autos meistens dann zurück und laufe dann heim.
Von Unterbünkheim quasi heim.
Das sind genau 15 Kilometer von Hagen bis Michelbach. Das ist schon gute Distanz.
Ja, cool. Ja.
Okay, aber du bist ja selbstständig. Du hast sicher auch einen vollen Alltag. Bringst du es trotzdem immer unter?
Ja, klar.
Wenn man mal kurz so 20 Kilometer laufen, ist halt auch eine Zeitfrage, gell?
Ja gut, wenn du keine Zeit hast, musst du halt schneller laufen.
Sehr coole Weisheit.
Sehr gute Antwort. Ja. Sehr gute Antwort. Aber du läufst auch immer, egal bei Wind und Wetter, du läufst immer draußen. Du bist jetzt nicht so einer, der sagt, okay, komm, heute geh aufs Laufband oder so.
Ich habe kein Laufband und ich krieg das auch nicht gescheit mit dem Laufband. Ich habe es versucht, wo ich 2017 in Chur war. Da haben wir einen Tag gehabt, da hat es minus 11 Grad gehabt und es war wirklich ekelhaft.
Ja. Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ich probiere das, war eine Stunde auf dem Laufband und bin dann hinterher schon hingefallen, wo ich runter bin. Ich bin
vorgekommen
wie runter vom Schiff, ja, wenn du den ganzen Tag auf dem Schiff warst, bei schlechtem Seegang. Ja. Also es ist gar nichts für mich. Also vielleicht gibt es ja ganz breites irgendwann mal, oder wo wir dann, vielleicht kann man irgendwann mal eins leisten, dann stehen wir so ganz breites im Keller, so großes.
Aber ich finde, gerade das, was beim Laufen ja das Coole ist, dass du draußen bist, ist mit dem Laufband dann irgendwie völlig weg.
Ja, ja, voll.
Darum geht mir es im Endeffekt auch, ja, dass ich immer draußen bin und mich genieße total, auch im Winter. Wenn es also jetzt zum Beispiel eine schöne frische Pulverschnee hast, dann gehe ich ja mal oft über die Wiese, ja. Mhm. Und es ist dann, wenn es dann so crasht, das ist unbeschreiblich, ja. Und dann kommt die Sonne raus.
Ja, das ist krass.
Strahlenblauer Himmel, das ist so das Nonplusultra. Da gibt es eigentlich nichts Schöneres.
Also das heißt, du hast gerade gesagt, du genießt es, es hat für dich schon auch was mit Genuss zu tun. Du bist
absolut
auch ein Genussläufer.
Absolut. Mhm.
Kommen wir mal auf das zu sprechen, was du jetzt in der letzten Woche absolviert hast. Wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angeteasert. Du hast vorgehabt oder hast ja auch gemacht, 1000 Kilometer zu laufen. Erzähl uns mal kurz, warum, wie kamst du da drauf und genau.
Also das mit dem Deutschlandlauf kam schon auf 2013. Damals habe ich bei Hein Gericke gearbeitet und ich wollte einfach mal, um die Leute besser kennenzulernen, mal von Store zu Store laufen. Das heißt, 2-3 Tage dort arbeiten und dann wieder weiterlaufen zum nächsten Store. Also klar, ist eine sportliche Herausforderung, aber du läufst nie mehr, sag ich jetzt mal, wie, keine Ahnung, 40 Kilometer am Tag. Und das nicht in jeden Tag, also nicht jeden Tag. Mhm. Ja, das sind immer mal 3-4 Tage dazwischen und das hat mir damals schon zutraut. Und leider ist es nicht dazu gekommen, weil die Firma Hein Gericke dann insolvent gegangen ist, ja. Und somit hat sich das dann erledigt, dieses Thema. Weil du kennst nicht einfach so, wenn du durch Deutschland läufst, klar, du musst schon mindestens 14 Tage Zeit nehmen. Und das konnte ich damals nicht, weil die Selbstständigkeit, ich bin seit 99 selbstständig, habe es aber immer nebenher gehabt. Und muss halt auch mit der Familie in Einklang bringen. Ja, wenn du dann sagst, ich bin jetzt mal hier 14 Tage weg, dann freue ich sie natürlich, wenn die Kinder klein sind. Und mittlerweile kann ich es machen, die Kinder sind groß, der Kleinste ist 17 jetzt mittlerweile. Mhm. Und meine Frau ist es gewöhnt, dass ich ab und zu mal so bekloppte Sachen mache.
Laufen die auch, deine Kinder?
Nein.
Nee, gar keiner?
Die haben zwar wahnsinniges Potenzial, alle drei, ja, aber nee. Das kommt bestimmt aber noch.
Sie meint, das kommt noch?
Ich bin mir sicher.
Okay. Ich glaube schon auch, ja. Ich kann mir es gut vorstellen, dass es irgendwann kommt. Ja. Okay, aber jetzt müssen wir nochmal auf den Deutschlandlauf zurückkommen. Das war ja ein Spenderlauf, den du gemacht hast. Und du bist quasi von wo nach wo gelaufen?
Ich bin gestartet in Bremerhaven.
Ja.
Am 1.10.2022 und bin dann Richtung Garmisch gelaufen, genau.
Und hast 14 Tage Zeit?
15 Tage bis Garmisch und am 16. Tag die Zugspitze hoch. So war der Plan und so haben wir es durchgezogen. So habe ich es durchgezogen.
Ja, aber die Frage ist ja, die noch nicht beantwortet ist, warum? Also du hast schon länger die Idee gehabt, aber wie kamst du dann drauf, das zu machen?
Also wie gesagt, ursprünglich war das halt so, dass ich von Store zu Store laufen wollte, sozusagen. Und irgendwann war ich mal beim Joey Kelly auf einer Motivationsveranstaltung.
Okay.
Und da hat er das Buch dann geschrieben, Hysterie des Körpers, wo er durch Deutschland gelaufen ist.
Okay.
Er ist aber direkt durch Deutschland gelaufen, auf den Bremerhaven, nach Garmisch und auch die Zugspitze hoch. Das war so die Inspiration ursprünglich. Aber der hat sich von dem ernährt, was am Wegesrand, was er halt gefunden hat, so, ja.
Ui.
Und er hat draußen geschlafen. Und deswegen wollte ich auch draußen schlafen.
Und wie lange? Auf 15 Tage? Nee.
Ich weiß gar nicht, wie lange er gebraucht hat. Mhm. Also, müssen wir da
nachlesen.
Und das hat mich natürlich wahnsinnig inspiriert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so das Nonplusultra. Aber ich habe jetzt keinen Bock, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt mittlerweile 48. Ich kann mir vorstellen, auf einer gepolsterten Hängematte, ja, isoliert zu schlafen. Und das war so der Plan, ja, so dieses leichte, extreme Abenteuer, ja, also Light.
Ja.
Aber da hat man dann einen Arzt davon abgeraten, gerade wegen dem Asthma, da hat er gemeint, das ist dann abends feucht und kalt und die Wahrscheinlichkeit, dass mir dann irgendwie was einfängt, ist recht groß.
Okay.
Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt ein bisschen Geld in die Hand und buche mir dann Hotels.
Okay, also bist du quasi dann von Hotel zu Hotel gelaufen.
So. Ja, genau. Also ich habe jeden Abend um 4 Uhr dann meine Frau angerufen oder um 4:30 und habe dann gesagt, ich schlage da und da auf, um die Uhrzeit circa. Guck doch mal bitte dann in der Region nach dem Hotel. Und dann hat sie mich zurückgerufen, da und da hat sie was gefunden, dann bin ich da hingelaufen und habe da übernachtet.
Also ist quasi deine Basis daheim gehabt, die das dann für dich gemacht hat. Das ist natürlich cool, ja.
Ja.
Okay, und jetzt mal rein, also wie viele Kilometer bist du dann täglich gelaufen?
Ja gut, am ersten Tag, da war die erste Etappe war verkauft sozusagen, ja. Da hat Bernhard Berlage 5 € geboten für den Kilometer und habe ich gedacht, ich muss einen raushauen, ja. Und dann bin ich 84,4 Kilometer gelaufen.
Okay, cool.
Also ich habe zwischendrin mal, wo das Wetter dann besser war, da ist, also am Anfang war es ja wirklich weltunter. Da hat es angefangen mit Regnen ohne Ende.
Ich erinnere mich an die Insta-Story am Anfang, ja.
Ich war ja sowas von nass. Und dann wurde es ein bisschen besser und dann habe ich mir überlegt, Mensch, ich knack die 100 Kilometer. Und dann kam, vorher war ja Sturmwarnung und dann kam dieser Sturm und dann, der hat alles zunichte gemacht, ja. Mhm. Sonst wäre ich wahrscheinlich hätte ich die 100 voll gemacht, ja.
Krass.
Wahnsinn.
Okay, und dann muss man sich das jetzt verinnerlichen, 14 Tage, 15 Tage am Stück, immer zwischen 50 und 70 Kilometer oder so, glaube
ich. Genau.
Wie schafft man das?
Ja, also wie gesagt, du musst dich natürlich schon ein bisschen fokussieren, ja. Und für mich war das ein riesengroßes Abenteuer. Ich habe gewusst, ich kann das leisten. Ich habe eine gute Vorbereitung gemacht. Und die häufigste Frage, die mir gestellt wird, auch bis heute, ist, wie konntest du dich jeden Tag motivieren? Das ist tatsächlich die häufigste Frage, ja. Und für mich war das gar nicht so. Ich bin morgens aufgestanden, habe gewusst, ich muss meine Sachen zusammenpacken, Reihenfolge, was esse, Zähne putze, Schuhe anziehen, los geht's.
Ja, aber auch rein körperlich. Also ich, mental, okay, können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber man sagt ja auch nach einem Marathon, macht man dann irgendwie auch mal 2 Wochen Pause oder so und du hast ja jeden Tag 1,5 Marathons gelaufen.
Ja, das ist gar nicht so, dass man dann sagt, das ist dann so extrem. Du warst natürlich morgens auf, bist ein bisschen steif, ist ja logisch, ja. Ich habe das dann einfach so gemacht, ich sag euch, wie das war, ja. Ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt und habe dann die Beine nach oben senkrecht und habe dann einfach meine Füße immer kreisen lassen. Ich habe dann immer so gepumpt mit der also dieses Wadepumpe. Ja. Dann bin ich aufgestanden, habe die Knie ein bisschen kreist, ein paar Übungen gemacht. Das hat insgesamt 5 Minuten gedauert und dann ist es eigentlich im Prinzip losgegangen. Mehr brauchst du nicht. Dein Körper gewöhnt sich an alles. Das ist der Wahnsinn.
Das ist doch unglaublich, was ein menschlicher Körper in der Lage ist. Weil, also für mich ist das unvorstellbar.
Ich kann das bis heute noch nicht greifen. Unvorstellbar. Warum? Dass man da keine Probleme kriegt. Mhm. Gut, nach dem Hundebiss habe ich natürlich Probleme gekriegt, weil er hat mich dann so weggecheckt.
Ja, erzähl mal, was war da?
Der ist dann von links in mich reingerannt und hat mich dann zur Fall gebracht und Gott sei Dank bin ich auf und drauf gefallen und hat er gejault und ist weggerannt. Sonst hätte er sich vielleicht verbissen, ich weiß es nicht.
Ja. Ach, ein Hund, wann war das? Also Mitte drin vom Lauf oder also Tag 5, Tag 6 oder wann?
Das war der Tag, als ich tatsächlich die 500 voll gemacht habe. Das war, glaube ich, 3/4 Stunde später. So, also ich habe das auch dann so beschrieben, als ich in dieser an der Bushaltestelle gesessen bin. So nah liegen Freude und Leid beieinander, ja. Und ich habe teilweise mit gerechnet, dass ich abbrechen muss, weil die Schmerzen zu groß worden sind, vor allem bergab. Weil der Wagen, der hatte 35 Kilo am Anfang gewogen, nachher vielleicht nur noch 30. Und der hat unwahrscheinlich gezogen und ich konnte nicht mehr normal laufen.
Wegen diesem Hundebiss jetzt?
Wegen dem Hundebiss, ja. Ich habe das Knie zwar ein bisschen stabilisieren können, ja. Aber es ist immer schlimmer geworden. Ja. Und es ging nach Frankfurt höchst runter, kilometerweise immer geradeaus runter, immer sehr steil. Und das war auch dann der erste Tag, dass ich Blase bekommen habe, weil ich einfach nicht mehr so rund gelaufen bin. Und davor hatte ich nicht eine Blase.
Du hast gerade eben von einem Waage erzählt. Also du hast da ja Hab und Gut quasi in einem Waage mit dir mittrage quasi.
Genau.
Oder geschoben. Oder
vom Hergeschoben. Vom Hergeschoben.
Ja, okay. Kann man mir das dann vorstellen wie so ein
Babyjogger.
So ja, genau. Ja, okay.
Ja klar, muss man ja auch irgendwie machen.
Ja, das war jetzt meine Frage. Weißt du, ob du wie bei der Tour de France jemand hattest, der mitgefahren ist, so mit dem Auto, der sich einen Lenz gemacht hat? Also du warst wirklich komplett allein unterwegs.
Komplett.
Krass.
Und wie hast du es rein organisatorisch gemacht? Also Landkarte, mit dem Handy,
Maps?
Mit dem Handy. Hast du morgens schon gewusst, okay, die und die Strecke laufe ich oder hast du einfach leider lassen?
Nein, das habe ich von Anfang an grob die Strecke mir zusammengestellt, dass ich auf 1000 Kilometer komme, deswegen bin ich diese Schleife gelaufen, weil ich wollte halt das irgendwo, also ich stehe so ein bisschen auf runde Zahlen, ja. Und dass es jetzt schlussendlich dann 1082 Kilometer worden sind, ist dem geschuldet, dass halt auch mal ein Weg gesperrt war und mich das Navi dann falsch geleitet hat zum Teil. Da war dann einfach ein Holzeinschlag und dann bin ich halt noch ein bisschen weiter in den Wald rein und dann war dann hier dieses Trassierband, Und dann war mir klar, ich muss jetzt tatsächlich umdrehen. Ja. Da waren es halt, keine Ahnung, 8 Kilometer Umweg. Das war dann schon richtig hart. Ja. Du kommst schon an die Stelle, wo du rauskommst oder wo du losgelaufen bist und weißt ganz genau, ja, die 8 Kilometer, die hast du jetzt auf der Uhr. Ja. Und die haben dir überhaupt nichts gebracht. Ja. Ja. Das ist hart, richtig hart.
Das kann ich mir vorstellen. Hast du eine spezielle App für Läufer oder ganz normal Maps?
Maps.
Mhm. Mich würde jetzt interessieren, du bist jetzt einmal quer durch Deutschland zu Fuß gelaufen. Die meisten kennen Deutschland von der Autobahn. Wo war es am schönsten?
Tatsächlich letzte Etappe. Es waren sehr viele schöne Ecke und viele schöne Plätze, aber die letzte Etappe war deswegen so schön, weil man halt jederzeit die Berge gesehen hat. Und das Wetter perfekt war und die Landschaft, also mega, das war halt alles zusammengepasst, ja. Mhm. Die schöne Dörfle in Bayern und ja. einfach mega.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist also morgens klar, stehst auf, Zähne putzen, Schuhe anziehen und los. Ja?
Genau.
So, dann läufst du einfach mal und wenn du dann Hunger hattest, dann hast du halt einfach irgendwo angehalten, hast du was gegessen oder wie?
Dann habe ich mir einen Aldi gesucht oder einen Lidl. Ja. Das darf ich jetzt gar nicht so sagen, wenn der Herr Grimmel hier hockt.
Doch. Wir dürfen mal alles sagen.
Hab mir dann hier was geholt von der Fertig- Brezeltheke. Ja.
Das darfst du nicht sagen.
Das war echt, also, und die war wirklich richtig schlecht. Also, aber man muss jetzt einfach sagen, das war einfach notwendig, weil du musst was essen und was trinken, ja, und du musst was Salziges und was Süßes essen und dann mal eine Cola trinken. Und das hat man da einfach morgens besorgt, ja, mein 6er-Päckle 0,33 Cola. Hab mir dann eine Schneckennudel meistens noch geholt und hab mir dann so einen Fertigbecher, so einen Plastikbecher mit Kaffee, also Cappuccino drin geholt und dann irgendwo, wo dann der Plätzle halt gut war, hab mir dann auch geguckt und hab mal schon was gegessen. Aber meistens gegessen habe ich während dem Laufen.
Und während dem Laufen?
Ja.
Okay.
Also da war ich nämlich schnell, mit dem Wagen kennst du nämlich so schnell. Ja. Ich habe mir meistens so eine leichte Anhöhe rausgesucht, wo man dann den Wagen vor sich so anstößt. Und dann könntest du wieder schön in Ruhe abbeißen, ein bisschen die Gegend genießen und weiter geht's.
Richtig cool.
Ich habe mir das ein bisschen romantischer vorgestellt. Ich habe mir eigentlich überlegt, wenn ich da durch die Großstädte komme, da kann ich mich mal hinstellen, mich mehr mit den Leuten unterhalten, ja, und ein paar Bänderle vielleicht verkaufen. Aber ich habe dann gemerkt, wenn du jeden Tag dieses Pensum erreichen willst, dann brauchst du natürlich auch viel Regeneration. Das heißt, du bleibst schon bis zum Letzten im Bett. So ging mir es zumindest. Und dann bist du halt den ganzen Tag gefordert, ja. Also ich habe jetzt nur einmal hab mir das rausgenommen, dass ich mir tatsächlich dann einen Kaffee geholt habe, einen Kuchen und mich hingesetzt habe. Denn dann hier sitzen genossen.
Ach, krass.
Ja.
Und gab's sonst irgendwelche Begegnungen oder Sachen, so Anekdote wie den Hundebiss oder irgendwie vielleicht ein bisschen weniger spektakulär?
Es gab ganz, ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen auch. Viele haben mich darauf angesprochen, Mensch, was machst denn du? Komm, hock dich her. Wir haben neue Wein. Habe ich natürlich dankend abgelehnt, weil ich wusste jetzt, wir nicht mehr weiterkommen. Und eine ganz tolle Begegnung hatte ich in der letzten Etappe. Mit dem Handy war es nicht ganz klar, ob das jetzt eine Abkürzung war, weil oft ist es so, das sieht aus wie eine Abkürzung und dann ist es vielleicht dann doch keine. Und da war dann ein älterer Herr da geguckt, so ein kleines Männle, hat sich rausgestellt, der war schon 86 und da habe ich nach dem Weg gefragt. Er sagte, du, das ist tatsächlich der richtige Weg, das ist die Abkürzung, aber wo seine Frau noch gelebt hat, dann sind sie immer sonntags, wenn die Tiere und so versorgt waren, die haben einen Bauernhof gehabt und die waren nie im Urlaub. Dann sind sie immer diesen Berg hoch und sind da oben dann 2-3 Stunden geguckt, haben sie was zum Essen mitgenommen und haben das dann einfach genossen. Und ich soll doch bitte da hochgehen, soll mir das angucken. Und dann bin ich dann da hoch, das war zwar auch wieder ein Umweg von 4 Kilometer, aber es hat sich mehr als gelohnt. Da hast du wirklich alles gesehen, es war da oben, war windstill. Ich habe noch meine Schneckennudeln dann genossen und mein Kaffee aus dem Becher, ja. Aber das war wirklich schon cool. Magic Place. Ja.
Schön.
Da werde ich auch mal wieder hinfahren.
Du hast ja dann zwischendurch auch bei uns aufgeschlagen.
Ja, genau.
Du bist ja durch Schwäbisch Hall gelaufen. Wie war das für dich dann so nach, ich glaube, 10-12 Tage war das dann?
Das war am 10. Tag.
Ja.
Das war, die Vorfreude war morgens so mega, dass ich wie beflügelt losgelaufen bin. Ja, das war eine 71 Kilometer Etappe.
Wo bist du gestartet?
Waldürn.
Ah, okay. Mhm.
Und bin dann hier durch die Täler bis Künzelsau. Da war ja bei Ziel Abeck, da war die Spendeübergabe und vom Gewerbepark in Walderburg war ich da auch nochmal bei Ziel Abeck. Da sind auch zwei Leute mitgelaufen bis zu dir. Mhm. Leider warst du nicht da.
Ja, ich war in Quarantäne.
Ah, das war das, ja, okay.
Aber deine liebreizende Frau und deine Kinder haben mich nett empfangen, das war ganz nett. Und natürlich dann die anderen Läufer und Fahrradfahrer haben mich da empfangen und da war ich echt geflasht. Ich glaube, es waren 20 Leute. Mhm. Und die haben mich dann nachher, gut, ich habe dann noch Kaffee und Kuchen spendiert, ja, und die anderen haben noch Radler und was ich was alles dabei gehabt. Das war also wirklich ganz, also ich habe mich total gefreut, ja. Und dann war es nur ein Katzensprung bis Hall. Und ja, das war unbeschreiblich. Also
das war ja dann der Montag, wo die Unicorns auf dem Marktplatz empfangen waren. Genau. Das war genau der gleiche Montag. Und ich hatte das dann morgen schon in der Story drin, der Markus kommt heute und so. Dann haben mir direkt ein paar Leute geschrieben, ja, aber heute sind die Unicorns auf dem Marktplatz. Ob das gut überlegt ist und so. Aber nachher hat es, glaube ich, super passt.
Ja, das war also mehr als perfekt, ja. Die haben dann tatsächlich so einen kleinen Block für mich freigehalten. Da haben wir dann unterhalb vom Marktplatz warten müssen. Und dann haben wir das Startsignal gekriegt und dann konnte ich hochlaufen. Die haben mir dann ein bisschen Platz gemacht, ja, mit der ganzen Meute vor. Und dann bin ich interviewt worden und das war schon das absolute Highlight. Danach nochmal hier kurz mit SWR4 dann im Rathaus, kurzes Interview und dann nachher oben auf der Treppe. Michael mit Halt TV, das war echt schön,
ja. Es kam ja immer wieder auch was auf SWR. Du hast auch von unterwegs dich da gemeldet. Ging es per Telefon?
Oder die haben mir angerufen, ja, genau. Und während dem Lauf habe ich dann das Interview gegeben. Ja, witzig. Total authentisch, ja.
Richtig cool. Jetzt ist auch schon angeklungen, das Ganze war ja ein Spendelauf. Bevor wir darauf noch zu sprechen kommen, haben wir wieder so einen Blog mit schnelle Fragen für dich.
Sätze beenden.
Oder Sätze beenden, genau. Ja. Ja, also wir sagen einen Satz anfangen und du darfst schon zu Ende machen.
In 10 Jahren werde ich
was ganz Verrücktes gemacht haben.
Da passt der nächste Satz. Ich habe noch folgende verrückte Ziele.
Nächstes Jahr durch die Sahara zu laufen.
Ui, oh, krass. Wir haben noch einen Themenblock.
Podcast aufnehmen ist?
Super.
Diesen Spendenlauf zu absolvieren hat bei mir Folgendes ausgelöst.
Lust auf noch mehr Spenden zu sammeln, noch mehr Aktionen zu machen.
Also du bereust es nicht?
Auf keinen Fall.
Okay, jetzt können wir tatsächlich auf den Zweck des Spendenlaufs. Also du hast quasi dir das Ziel gesetzt, den Lauf zu machen, damals von deiner Store-Lauf-Idee quasi. Und dann hast du gedacht, du machst das für einen Spendelauf.
Genau.
Und erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu? Wie kam der Zweck? Wie kam es generell? Wie hast du es dann aufgebaut?
Also ich habe das einer Bekannten von mir erzählt, der ihr Wohnmobil habe ich versiegelt und sonntags hat es dann abgeholt, wir sind zusammen im Auto gefahren und dann habe ich ihr von meiner Idee erzählt, ja, weil sie mich immer gefragt hat, Mensch, was machst du gerade wieder Verrücktes? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt gerade tatsächlich was Verrücktes vom Plane. Und das war 4 Tage, bevor ich Corona hatte. Am 20.07. hatte ich Corona. Und ursprünglich war das geplant als so ein bisschen ein Lauf im Hintergrund. Ja, ich wollte das eigentlich nicht publik machen, weil ich habe nicht genau gewusst, ob das so gut funktioniert alles. Ich habe auch nicht gewusst, ob ich mich so gut vorbereiten kann, so minutiös. Und dann hätte ich jederzeit aussteigen können, mit dem Zug heimfahren und es wäre erledigt gewesen. Ja. Und keiner hätte was davon erfahren. blöde Idee. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, Mensch, das darfst du nie im stillen Kämmerle machen, das musst du öffentlich machen. Und du musst was Gutes damit tun, aber das habe ich auch schon gewusst, das habe ich so im Gefühl gehabt, dass ich da eine größere Geschichte draus machen muss. Und dann war mir klar, ich bin dann heim und habe dann direkt mal gesucht, wer dann hier für wenig spenden könnte oder Spenden sammeln könnte. Und intuitiv war sofort dann hier das Kinderhospiz drin, habe mir ein bisschen mit auseinandergesetzt im Internet und habe dann von guten Freunden von uns ist das Kind gestorben vor 2 Jahren. Und ja, das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, nur fürs Kinderhospiz in dem Fall. Und viele haben mich dann darauf angesprochen, ja Mensch, du musst für die Ukraine spenden oder für irgendwelche, für Tierheime. Mit Tiere habe ich es nicht so, ich habe nur Schildkröte daheim. Und Ukraine haben wir auch schon gespendet gehabt und das war mir, muss auch irgendwas Nachhaltiges, was Regionales her.
Ja, ja, schon super.
Ich fand das super, ja.
Und wie hast du das dann aufgebaut? Also wie konnte man dann sich beteiligen?
Ich selber nehme keine Spende an. Deswegen habe ich immer gesagt, immer direkt Spende. Und ich wollte eigentlich, das Ziel war 1000 Kilometer. 1 Euro pro Kilometer zur Spende, ja. Wollte ich selber aus eigener Tasche spenden. Und sie hat dann aber gesagt, meine Bekannte, macht das doch offiziell. Wir machen dann einen Flyer und so weiter. Wir sammeln dann die Spende und da kommt da viel mehr zusammen. Weil dann wird das auch ein bisschen mehr wertgeschätzt, was du da machst. Ich habe das gar nicht so gesehen. Ich habe gedacht, ich laufe dann einfach mal und das, was kommt, das kommt. Und da hat sie eigentlich recht gehabt. Ja, dass man es einfach offiziell machen muss. Und dann haben wir noch jemanden mit ins Boot geholt, die hat dann den Flyer dann designt, die Frau Artmann von Schwäbisch Hall. Also auch nochmal vielen Dank an diese Richtung. Und ja, dann ist es noch gekommen mit diesen Bändern. Da bin ich auch drauf gekommen von Nicht Schwätzer machen. Das Band habe ich auch gehabt, haben wir auch jedes Jahr gekauft. Und da wurde auch mal das fürs Aki einmal, oder war halt Nutznießer der ganzen Aktion. Und dann war mir klar, ich muss es auch machen. Und da habe ich dann gesagt, geht einfach um meine Kosten auch ein bisschen zu decken, dass halt 5 Euro hat das Band kostet, dass 3 Euro dann ins Kinderhospiz gehen und 2 Euro an mich.
Gut, bei kurze Erklärung für die Hörerinnen, das sind so grüne Armbänder, da steht drauf, aufgeben ist keine Option. Und die haben dann einige Geschäfte in Hall verkauft,
mir unter ja auch,
unter anderem, genau. Hast du alle weggekriegt? Du hast die auch alle privat bestellt und gemacht?
Genau, die habe ich über meine Firma gekauft, privat, und die waren auch ganz nett. Die haben mir 100 Stück mehr dazu geschickt, sind mir auch Preise entgegengekommen, weil es für einen guten Zweck war. Ich sage mir immer noch aktuell.
Hast du noch Bänder?
Ich habe noch Bänder,
ja. Ja, okay.
Und ich werde auch nochmal einen Satz Bänder bestellen, weil die Nachfrage so groß ist. Aber da muss man halt, wie gesagt, das wird dann nochmal eine Aktion geben. Weil ich denke, aufgeben ist keine Option, hat nicht nur was mit Sport zu tun, sondern ist eigentlich für alle Lebenslager, ja. Es geht einmal nicht ganz so gut, man hat vielleicht mal Probleme gesundheitlich oder ja. Und so weiter und so fort. Es gibt immer genug Themen, die man hat.
Okay, kannst du jetzt schon sagen, wie viel dann insgesamt jetzt zusammengekommen ist, also durch die Bänder, durch die Spendeaktionen?
Oder aktuell ist das noch zu früh? Nicht. Aktuell noch nicht. Also ich gehe jetzt heute noch zur Post, hol da nochmal Spende ab und dann werde ich nächste Woche nochmal einen Termin machen hier mit dem Kinderhospiz, und dann werden wir mal gucken, mal
was da abrechnen. Also es sind wahrscheinlich mehr wie 1.000 Euro
zusammen. Ich denke auch, ja.
Ja, das sind ja jetzt, wie du vorher gesagt hast, das sind ja dann schon auch große Firmen auf dich aufmerksam worden, so jetzt wie Ziel Abeck und so, die dann auch gespendet haben.
Die haben auch gespendet.
Okay, aber auch jeder Privatmann konnte in Form der Bänder oder auch so, oder Privatmann, Privatfrau, alle, konnte in alle möglichen Formen quasi direkt eine Spende machen, dich quasi dadurch zu unterstützen.
Genau.
Cool. Super. Ein sehr ehrenwertes Ziel, finde ich. Voll also wirklich cool,
ja.
Toll,
ja. Du hast, wir haben uns im Vorfeld, also ich habe ja auch dich dann spontan angeschrieben, hey, wir wollen da mitmachen, finde ich coole Aktionen und so. Und ich habe dich damals sehr bewegt erlebt, weil du, glaube ich, nicht damit gerechnet hast, wie viele Leute sich da meldet und sich da zu beteiligen.
Ja, da war ich total geflasht. Also
wie war das für dich?
Ja, also ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, ja, dass die Leute so drauf anspringen, dass ich das so gut finde. Mir ging es ja nicht um mich. Man hat mich zwar dann gehypt so ein bisschen, obwohl ich nie da so im Vordergrund stehe. Mir ging es einfach darum, dass man halt das Kinderhospiz ein bisschen bekannter macht, über die Grenze auch hinaus. Weil viele wissen noch gar nicht, dass es Kinderhospiz in Schwäbisch Hall gibt, in Hessenthal. Ja. Und es ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, ganz tolle Räume, ganz nette Menschen, die da arbeiten. Also ganz toll.
Dieser ganze Lauf, diese ganze Aktion, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das hat was mit dir gemacht, das hat dich verändert, vielleicht sogar dein Leben verändert?
Ja, definitiv. Also man sagt ja auch, deswegen gehen ja auch viele den Jakobsweg zum Beispiel. So nach 3-4 Tagen macht das was mit dir. Du bist ja allein unterwegs, deswegen war das auch für mich die Prämisse. Es wollte einige mit dem Fahrrad mich begleiten. Ich habe dann abgelehnt, das wollte ich nicht. Weil du musst ja dann, bist ja auch für andere irgendwie verantwortlich. Ja. Ich wollte eigentlich nur für mich verantwortlich sein. Weil du hast natürlich ein Tagesziel jeden Tag, und um das durchzusetzen, da musst du natürlich auch, wie soll ich sagen, du brauchst zwar eine gewisse Ablenkung in Form von, du guckst ein bisschen in die Landschaft, du findest alles ganz arg toll, du musst aber alles mit dir selber ausmachen, du musst dich immer wieder ein bisschen selber auch mit motivieren. Und gerade nach dem Hundebiss, also ihr glaubt nicht, was mich das kostet hat, mit mir selber dann zu reden und sagen, okay, du gibst jetzt nicht auf, du machst jetzt weiter.
Und hast du das Bändle dabei können?
Natürlich. Plus eins. Und ich habe das wirklich mehrmals anguckt, ja. Und ich habe alles andere dann noch in die Hand genommen und habe das immer unterdrückt, weil ich hatte wirklich richtig Schmerzen. Also es war wirklich nicht witzig. Wenn es mal bergauf ging, das war dann wirklich eine Wohltat. Bergab war die Hölle. Und da ging es wirklich richtig viel bergab.
Boah, okay, krass. Ja, aber Respekt, dass du das dann. Hatte ich das dann wirklich komplett oder ging der Schmerz dann irgendwann vorbei, so nach ein paar Tage? Oder hat er dich dann wirklich bis zum Schluss durchgequält?
Er hat mich bis zum Schluss begleitet, weil er immer wieder kam. Aber dieser große Schmerz wie in dem einen Tag, wie gesagt, das waren dann 2 Tage und dann wurde es auch wieder besser.
Wie war es dann? Du hast gesagt, zum Schluss noch auf die Zugspitze hoch und runter ging es dann mit der Bahn, oder?
Genau, mit der Bahn.
Ja, okay. Ja. Sehr gut.
Top, ja. Also der Körper sagt ja auch ganz klar, okay, du gehst schon nochmal hoch, aber dann ist aber auch gut.
Ja, okay. Da ging also dann auch nichts mehr.
Da ging nichts mehr.
Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich bin ja so ein mittelmäßiger Hobbyläufer, ich will sowas machen. Und vielleicht einige da draußen, die das hören, wollen das machen. Sagst du, jeder kann das schaffen? Und wenn ja, was brauchst du dazu? Also
das kann jeder schaffen. der nicht gerade totale Probleme mit seiner Orthopädie hat zum Beispiel. Ja. Aber sonst kann das wirklich jeder schaffen. Der muss sich einfach mal einen Block freinehmen, sage ich jetzt mal, und muss gesund sich darauf vorbereiten, sage ich jetzt mal. Ja.
Was heißt gesund vorbereiten? Was,
kann ich mal erzählen, Jahr, wie ich mich vorbereitet habe?
Ja, erzähl gern, ja.
Ich hatte am 20. Juli Corona. Mhm. Es war ein Mittwoch, am Sonntag davor bin ich meinen längsten Lauf gelaufen mit 25 Kilometer und habe 14 Tage dann gar nichts machen können. Ich habe mir das auch komplett rausgenommen dementsprechend. Ich habe dann auch noch, da gibt es so einen Leitfaden vom Olympiastützpunkt Vorarlberg, habe mit denen auch mal telefoniert und die haben auch gesagt, ja, die Idee wäre natürlich gewesen, einfach mal 6 Wochen aufs Laufen zu verzichten vielleicht, ja, und wenn, dann halt langsam einsteigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe dann das Training relativ schnell hochziehen können auch wieder. Der erste Lauf waren 5 Kilometer in 1 Stunde 10. Also ich glaube, da bist du mittlerweile schneller.
Minimal.
Und habe mir dann 3 Tage Zeit gelassen. Der zweite Lauf war 10 Kilometer mit 2 Stunden 15. So habe ich wieder angefangen. Jeden Berg musste ich gehen. Da ging nichts mit Joggen. Und habe das Training dann so hochgezogen, dass ich tatsächlich dann in 6,5 Wochen 8 Marathons gelaufen bin. Die krasseste Woche war die vorletzte Woche mit jeden Tag von Montag bis Freitag Halbmarathon oder ein bisschen mehr und Samstag und Sonntag Marathon.
Wahnsinn. Das ist ja auch schon krass.
Ne? In was für einer Zeit läufst du einen Marathon?
Also der letzte Marathon, es war eine Woche vor meinem Start, das war der Marathon in Ulm, bin ich den gelaufen in 3 Stunden 23.
So, jetzt kommt die wichtigste Frage für mich. Am 6. Januar Streikkönigslauf. Läufst du für Grimmersbachstub?
Ja. Echt? Ich habe jetzt direkt zugesagt.
Mega, es war nicht abgesprochen.
Sehr gut, ja cool.
Richtig cool. Wir haben einen Läufer auch, der immer für uns läuft. Der Jan, der läuft auch immer mit deinem Bändel.
Das hat er, ja.
Sehr cool.
Macht mich voll glücklich.
Für wen läufst du? Also läufst du die Läufe regional hier?
Ja, klar.
Meistens schon, für wen läufst du dann? Nur für dich oder werbe mir dich jetzt irgendwo
TSG
ab.
TSG Schwäbisch Hall.
TSG Schwäbisch Hall. Alles gut, dann haben wir schön einen auf die vordere Plätze.
Wir werden sehen.
Ich würde gerne noch kurz einen Schwenk machen. Oder haben wir noch Fragen zu diesem verrückten Lauf?
Du hast ja gerade mal gefragt gehabt, ob das jeder machen kann.
Ja.
Und wie er sich vorbereitet.
Ja, genau.
Ich sage mittlerweile immer, mach's gesund. Nimm da so viel Zeit wie möglich. Und nimm da einen Personal Coach, der dich tatsächlich an die Hand nimmt, weil man selber so viele Fehler macht. Auch wenn man jetzt zum Beispiel schon laufen kann, schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist und sich dann einen Plan raussucht, wo man sich dann wirklich akribisch darauf vorbereitet. Also normalerweise geht so ein Plan 12 Wochen lang. Und dann kann man auch einen Marathon laufen in einer gewissen Zeit, die man sich dann vornimmt. Das darf natürlich nicht utopisch sein. Ja? Also wenn man der Halbmarathon gelaufen ist in 2 Stunden, da kann man den Marathon nach einem halben Jahr nicht oder ein halbes Jahr weiter nicht mit 3 Stunden beenden im Normalfall. Ja? Da muss man also sich irgendwo reell oder realistisch einschätzen können. Aber dann muss man auch diesen Plan minutiös verfolgen und kann dann nicht sagen, okay, jetzt am Sonntag habe ich keine Zeit, weil meine Kinder krank sind oder irgendwas. Dann muss ich tatsächlich an diesem Sonntag auch zum Beispiel diese 35 Kilometer laufen in der Vorbereitung.
Das muss man halt bereit sein, diese
Opfer zu bringen. Da muss man bereit sein, genau. Mhm. Und dann wird das Ganze auch funktionieren.
Krass.
Beeindruckend, also wirklich total beeindruckend, echt cool.
Ja. Ich wollte gerade das Thema Laufen so ein bisschen abschließen, aber jetzt ist mir eingefallen, dass du vorher was von der Sahara erzählt hast. Mhm. Erzähl uns mehr.
Ja, da gibt es so einen Wüstenlauf des Sables und da läuft man dann 7 Tage 250 Kilometer durch die Wüste.
Bei wie viel Grad?
Kommt drauf an. Meistens so zwischen 14 und 50. Oh, und nachts wird es dann auch mal kalt. Kann auch sein, mal plus 3 Grad plus.
Im neuen Runner's World Magazin. Kann es sein, dass da ein Artikel drüber drin ist? Da habe ich nur eine Überschrift gelesen.
Ich lese es nicht.
Das muss ich unbedingt lesen. Okay, und das ist aber nicht gesund, oder? Bei so heißen Temperaturen?
Also mir kommt es entgegen. Ich hasse eher so die Kälte.
Echt? Okay. Mhm.
Wobei ich muss jetzt sagen, ich würde mal gerne in der Antarktis laufen, ja. Aber ich laufe erstmal in der Wüste.
Krass. Also Antarktis steht auch noch auf dem Zettel. Und ist das schon konkret mit der Sahara?
So werde ich jetzt das Training mal ausrichten, ja.
Ja, aber ist es dann jetzt ähnlich wie jetzt bei der WM, die jetzt gerade eben ansteht, im Winter, weil es da ein bisschen kühler in Anführungszeichen ist, oder ist da einfach das ganze Jahr 40, 50 Grad?
Damit habe ich mich gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Das ist ja mein Vorteil, sage ich jetzt mal. Ich mache mich da nicht verrückt.
Ja.
Also ganz viele, die laufen dann irgendwo einen Bergmarathon und die können dir ganz genau sagen, bei Kilometer 17,8, da kommt dann so eine volle Rampe, ja, da muss ich ihn rausnehmen, das mache ich nicht. Ja,
du läufst halt.
Ich gucke mir das kurz an, aber ich speichere mir das nicht ab. Ja. Sondern ich weiß genau, das, was ich laufe in St. Moritz los, Ende in Davos. Dazwischen sind, keine Ahnung, 88 Kilometer und 3700 Höhenmeter und das reicht mir.
Okay.
Okay, also das heißt, du gehst ja überhaupt nicht verkopft die Sache an, sondern einfach so easy, wie es geht. Einfach.
Genau. Und dann bist du auch ziemlich relaxed. Ja. Und dann, dann machst du dich auch nicht selber fertig, finde ich jetzt. Klar, musst du im Vorfeld, du übernachtest in solche Biwaks, ja, schläfst auf dem Wüstenboden, das wird vielleicht daheim auch mal trainieren. Ja. Also ich werde dann irgendwo, keine Ahnung, in Schlachterbretzingen gibt es dann so Volleyballfeld, vielleicht schlafe ich dann da mal drauf. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal.
Und da gibt es halt kein Lidl und kein Aldi, gell, wo du dir schlechte Brezel holen kannst. Da musst du halt auch noch was überlegen. Hast du noch einen ultimativen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich laufe seither gar nicht, aber mir hat es so inspiriert, ich will anfangen. Wie fängt man an mit Laufen?
So wie du es gemacht hast im Prinzip, ja. Also eine Minute gehe und eine halbe Minute laufe oder dann halt noch tatsächlich eine Minute jogge, zwei Minuten gehe. So ist eigentlich diese gesunde Herangehensweise, weil deine Muskulatur zum Beispiel, die gewöhnt sich recht schnell dran, wie das Herz-Kreislauf-System auch. Aber die Bänder und Zähne spielen da nicht mit. Mhm. Die musst du dann wirklich langsam darauf vorbereiten.
Dieses Problem, gell? Mhm. Genau.
Und halt Alternativtraining gehört auch dazu.
Was heißt das?
Ich bin jetzt im Vorfeld, in der Vorbereitung hatte ich jetzt zwei Monate Zeit, oder war ein bisschen wenig. Da bin ich dann tatsächlich im Monat 655 Kilometer gelaufen, aber hatte Alternativtraining.
So viel fahre ich nicht mit dem Auto.
Hatte Alternativtraining dann von Stunde 20 jeden Tag. Das heißt Core-Training, also Bauchmuskeltraining, Rückentraining, also alles, was mit dem Körpergewicht auch trainieren kannst. Das Brett. Dann Liegestütz und so weiter, Kniebeuge,
okay.
Ausfallschritte, Mobilität, Stabilität, dann über die Rolle gehe jeden Tag. Mhm. Also das sind schon immer mehr Worte.
Einfach um das auszugleichen und um die Bänder, Sehne und so weiter mitzunehmen.
Genau, also nur Lauf ist sehr einseitig.
Ja. Okay, krass, oder? Also ich finde es nach wie vor, finde es unglaublich.
Wahnsinn, ich bin total geflasht, also echt beeindruckend, wirklich. Danke. Echt beeindruckend, ja.
Jetzt hast du vorher gesagt, du bist, mich interessiert nämlich noch ein anderes Thema bei dir. Du bist Fahrzeugaufbereiter und Glasreiniger. Mhm. Und du hast mir schon ein bisschen erzählt, du machst da deine Reinigungsmittel selber. Das Thema wird mich auch noch interessieren. Biologisch abbaubar und so weiter. Warum und wie machst du das?
Also was mich immer gestört hat, war so Verschwendung. Was mich immer gereizt hat, ist die Nachhaltigkeit. Und die habe ich immer ein bisschen mehr ausgebaut. Mein Kumpel ist früher zum Beispiel immer runtergefahren zu der alten Ziegelei und ist dann immer nach Untermünchheim gelaufen, zurücklaufen, im Auto wieder heimgefahren. Hat für mich nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun und deswegen war ich da relativ schnell raus. Und auch wenn sich meine Kumpels jetzt sonntags immer irgendwo treffen, dann versuche ich da immer hinzulaufen, aber nicht mit dem Auto hinzufahren. Ja. Und so war es auch bei den Reinigungsmitteln. Ich habe am Anfang mir die auch gekauft von irgendwelchen speziellen Herstellern, wo speziell halt für die Fahrzeugaufbereitung die ganze Produkte anbiete. Und habe dann relativ schnell herausgefunden, dass es halt normale Mittel sind, die wo man auch im Alltag einsetzt. Und habe die dann für mich dann immer so ein bisschen getuned. Und ich habe früher in Waiblingen gearbeitet und bin dann morgens mit dem Zug hingefahren. Und immer montags hatte ich dann einen Kollegen mit am Start, der aus Michelbach ursprünglich kam und der ist Diplomchemiker. Und da hat dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wenn du ein gutes Mittel hast, dann schick mir das mal, dann lassen wir das durchs Massenspektrometer durch und baue das dann neu zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und so ist das Ganze entstanden halt, dass diese ganzen Mittel dann halt auch nachhaltig sind und voll biologisch abbaubar sind. Und was mir halt auch wichtig ist, dass wenn es um die Innenreinigung geht, ich weiß nicht, ihr kennt sie bestimmt, wenn ihr im Sommer auf den Sitz schlagt, auf der Autositz, dann staubt es ja ohne Ende. Das heißt, es atmen eure Kinder ein. Und wenn man dann vorher mit scharfen Reinigungsmitteln arbeitet, die nicht biologisch abbaubar sind, die wo wirklich schädliche Füllstoffe auch mit drin haben, zum Beispiel, dann atmen das die Kinder ein, ist natürlich stark, auch krebserregend in dem Fall. Und das war für mich schon immer so ein No-Go. Da habe ich immer Angst davor gehabt, aber wenn meine Kinder das halt haben, ja. Und deswegen habe ich immer geguckt, dass ich immer ein neues Auto habe und habe das immer ganz top gepflegt, ja. Aha.
Also das heißt, du bist über quasi privat, hobbymäßig hast du dich mit dem Thema befasst und so ist es dann der Selbstständigkeit raus geworden?
Nee. Das mit der Aufbereitung ist entstanden, da war ich 16. Da habe ich einen Unfall gehabt mit meiner Vespa, konnte den Schaden aber nicht reparieren, weil ich keine Kohle hatte. Ich war damals auf der Wirtschaftsschule und hat mir ein bekannter Autohändler aus Gerlauf dann gesagt, Mensch, du kannst mir die Fahrzeuge aufbereiten. Ein Zehner in der Stunde. Ja. Und damit kannst du auch hier der Vespa richten. Ja. Und den Deal bin ich dann eingegangen und dann habe ich dann hier Fahrzeuge aufbereitet mit 16.
Ich habe gerade das Gefühl, wenn wir noch ein bisschen weiter schwätzen, da kommen wir immer mehr interessante Geschichten noch zu. zutage bei dir. Richtig cool. Und das heißt, du machst es heute, du stellst deine eigene Reinigungsmittel her, stehst da voll dahinter, die sind biologisch abbaubar und quasi hebst dich damit ja auch ab von vielen anderen wahrscheinlich.
Genau, ja. Wir vertreiben die ja mittlerweile an einige Aufbereiter. Viele nehmen es auch für den privaten Gebrauch. Und ich finde es ganz spannend, weil die kommen dann und sagen dann so wie meine Frau, die findet es ganz arg toll, aber es wird vielleicht nach Aloe Vera riechen. Und dann fange ich dann halt an, im Winter habe ich ja Zeit, da habe ich relativ wenig Glas und auch weniger Fahrzeuge zum Reinigen. Ja, dann fange ich dann mit entwickeln. Und ich habe daheim so ein kleines Labor und dann könnte es sein, dann, wenn ich da anfange, da hocke ich dann manchmal bis nachts um vier da.
Ach krass. Und suchst du Aloe Vera Duft?
Nee, der wird einfach gemischt, wird einfach getestet. Ja. Ja, da wird das Ansätze gemacht dementsprechend. Du musst ja alles minutiöser aufschreiben und dokumentieren und Charger festlegen und so weiter, was du auch wieder zurückvollziehen kannst, was dann nachher im Endeffekt genau passiert ist.
Ja, ja, klar.
Oder solltest du vielleicht echt mal Brotbagger anfangen, wenn du schon das Gen in dir trägst, minutiös zu dokumentieren und so. Ist gar nicht so weit weg.
Ähnlich, ja.
Ist gar nicht so weit weg, ja.
Ich habe bis vorletztes Jahr bei Aquarömer geschafft, da haben wir alles immer dokumentieren müssen. Also ja, okay. Lebensmittel kennen wir mittlerweile auch.
Kennst dich aus. Ja. Ja, okay, erzähl mal Aquarömer, also Sprudel, machen die auch andere Sachen außer Sprudel?
Süße Sache halt auch noch, ja.
Also süß, Limonade und so genau. Zeug, ja. Was hast du da gemacht?
Ich war da in der Abfüllanlage. Also ich habe dann wirklich alles durchlaufen sozusagen, von der Palettierung über den Superblock. Superblock war ganz interessant, wollte ich gerade mal beschreiben. Da kommt dann die Flasche rein, dann wird der Deckel abgeschraubt, dann wird das Etikett abgemacht, also Plastikflasche zum Beispiel. Und dann wird geschnüffelt, was da drin ist. Und wenn die dann sagen, okay, da ist jetzt nichts Bedenkliches drin, dann geht es weiter zur Waschmaschine. Und wenn was Bedenkliches drin ist, viele schmeißen zum Beispiel Kippe rein und so weiter, ja, dann wird das aussortiert und die gehen dann in den Keller und wird dann gepresst.
Wer riecht da?
Das ist der Inspektor, das ist das Gerät selber.
Das Gerät selber?
Ja, echt, voll spannend, verrückt. Total spannend. Krass. Und das geht da ab. Also ich mache dann bis zu 33.000 Flaschen pro Stunde und da geht es richtig ab.
Krass.
Ja, sollen wir mal eine Führung machen?
Das wäre auch interessant. Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein
Aquarömer. Das wäre echt spannend, ja. Das finde ich schon cool. Ja, wir müssen nachher noch ein paar Termine ausmachen, ich merke schon.
Ja, ja, ich merke schon, du. Wir müssen, glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge, weil ich glaube, da kommen immer mehr Themen.
Spannend, ja, cool. Nee, also ich finde es hochspannend, auch den Anlass deines Laufs finde ich super. Ich finde, wenn man mal in den Genuss kommt und anfängt zu laufen und das auch wirklich mal für sich feststellt, wie toll das ist, zu laufen, es ist wirklich, also und ich finde immer, man behauptet ja von sich oder viele behauptet von sich, kein Läufer zu sein, aber ich glaube, das sind immer so die ersten paar Läufe, bis man mal drin ist und dann kommt so ein Knackpunkt irgendwie.
Genau.
Und wenn man das mal erreicht hat, ist das mit Sicherheit was Spannendes und ich fand es auch schön, dass du, wo du vorher beschrieben hast, das ist ähnlich wie der Jakobsweg, so nach 3 Tagen macht es was mit einem und das finde ich generell beim Laufen. Also Laufen an sich macht was mit einem und das finde ich so das Schöne auch dran und das von dem her wirklich beeindruckend, vor allem wenn man sich auch die körperliche und die mentale Kraft besitzt, das 10 Tage am Stück durchzuziehen, also wirklich faszinierend.
Mhm. Absolut, also kann ich nur so unterschreiben. Vielen Dank, Markus, dass du heute deine spannende Geschichte mit uns geteilt hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so spontan zugesagt hast, zu uns im Podcast zu kommen. Das haben wir schon ausgemacht, bevor du deinen Lauf gemacht hast, dass wir das auf jeden Fall machen. Vielen, vielen Dank für diese spannende Einblicke. Wir machen jetzt noch Termine aus fürs Ollis.
Genau.
Und der David stellt noch seine Abschlussfrage.
Ja, natürlich. Wir haben es ja vor dem Podcast schon gehabt, dass du jetzt alles nicht so eng siehst, wenn es um Ernährung geht. Von dem her kann ich dich so echt fragen. Laugengebäck mit Nutella?
Nee. Nee, das nee? Mag ich nicht so.
Also magst du nicht Nutella oder magst du kein Laugengebäck? Also die Kombination nicht.
Laugengebäck liebe ich. Also wie gesagt, Grimmersbrezel legendär. Ja. Ja. Und ich finde es auch ganz toll, dass meine Kunden ne, mich oft damit überraschen. Ja,
öfter sehe ich es in deiner Story. Ja.
Mittlerweile mache ich das auch. Ich provoziere da schon ein bisschen mit meiner Story, dass ich beim nächsten Mal auch tatsächlich eine kriege.
Okay. Ja gut, dann können wir uns die nächste Frage sparen.
Ja gut, okay, ist ja egal. Also Nutella magst du aber trotzdem auch. Also Nuss-Nougat-Creme. Kann ja auch was Nachhaltiges sein. Es muss ja kein Nutella sein.
Also ich esse lieber einen Schokolade dazu.
Okay. Ja, okay, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest Nutella essen. Würdest du Butter drunter machen?
Das ist auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ihr habt euch doch vorher abgesprochen.
Und die Butter muss aus dem Kühlschrank kommen.
Yes, so
sieht's aus. Und es sollte vielleicht sogar noch salzige Butter sein.
Ja, okay, dann passt es auch wieder, ja. Weil Laugebäck hast du auch Salz dabei.
Ja, von mir aus. Ja. Okay, alles klar. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Danke für die Einladung.